Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Wir haben wie immer sehr viel zu besprechen, vielleicht mehr als sonst, und das mache ich, der Manuel, natürlich nicht alleine. Heute ist wie immer mit am Start der Matthias. Gude Matthias.
Gude Manuel.
Wir haben eben im etwas längeren Vorgespräch zu dieser Folge uns überlegt, wie wir die denn aufbauen und was wir alles besprechen wollen. Und daran lasse ich euch jetzt mal kurz teilhaben. Wir werden natürlich erstmal auf das Hoffenheim-Spiel schauen, auf einzelne Szenen, auf unsere Verteidigung oder das, was davon noch übrig ist. Schauen einmal auf die Torwart-Thematik, auf die Stimmung nach dem Spiel, aber auch, was uns ein bisschen Hoffnung macht. Das ist dann der ganze Hoffenheim-Komplex. Und dann werden wir auch noch auf eine mögliche Trainerverpflichtung schauen, beziehungsweise es wird ja einer verpflichtet, aber wer könnte das sein? Welche Anforderungsprofile würden da gerade Sinn machen? Was muss er mitbringen? Und zum Schluss schauen wir auf Matthias Reise nach Aserbaidschan, denn er hat sich auf den weiten Weg gemacht und die Eintracht in der Champions League unterstützt. Und da gibt es dann noch einen kleinen Reisebericht. So, dann starten wir direkt rein. Matthias, du warst im Stadion. Wir haben beide das Spiel gesehen, du im Stadion, ich am Fernseher. Und lass mich mal an deinen Eindrücken teilhaben. Wie hast du es erlebt?
Ja, wir müssen ja positive Vibes irgendwie anbehalten. Also ich fand, wir haben die ersten 5 Sekunden haben einen wieder Sorge gemacht, weil ich glaube, die ersten 10 nach 5 Sekunden war direkt dann ein Abschluss von Hoffenheim, wo man schon wieder gedacht hat, oh, ja, ist ein guter Einstand, seid ihr wach. Dann sind
wieder
wir mal
hoher langer
Spiel.
Ball, ne? Genau.
Ja, ja, unglaublich, ja. Unglaublich. Amenda kommt gut in den Kopfball, aber verteidigt halt in die Mitte, ja, vor, wie man das natürlich so als Abwehrspieler macht, in die Mitte immer verteidigen. Ja. Oder den 16er. Nee, und ja, die kommen direkt zum Tor schon so. Aber ich finde, dann haben wir das Spiel eigentlich ganz gut in den Griff bekommen und fand ich auch relativ reif, was wir da gemacht haben. Mein Liebling Amenda hat mir diesmal gut gefallen, muss ich sagen. Er hat 2 Kämpfe gewonnen, Kopfbälle, das, was man von ihm erwarten kann, hat er da gut gemacht. Und da stand mir relativ stabil. Und dann auch bei dem 1-0 gewinnt er den Zweikampf, der dann zu Usung geht. Und vorne haben wir endlich jetzt einen Stürmer. Das merkt man natürlich dann auch.
Ja.
Das ist dann auch geil. Und die Mannschaft geht mit Applaus in die Kabine. Ja. Und was passiert wieder dann? Das ist wieder unerklärlich.
Es ist irgendwie unerklärlich. Ich finde nicht unerklärlich, weil du siehst der Mannschaft einfach an, die hat überhaupt gar kein Selbstvertrauen, sobald es ein bisschen Widerstand gibt. Also ich glaube, das war fast mehr so ein Scheiße, jetzt führen wir, jetzt haben wir was zu verlieren. Also jetzt nur ganz kurz vorweggegriffen, ich konnte mich nach dem Führungstreffer in der Champions League gar nicht freuen, nach dem 2-1, weil ich dachte, nee, das ist hier alles viel zu früh. Wirklich, ich habe es richtig gespürt, kommen sehen, dass das jetzt hier keine gute Nachricht ist. Und deswegen fand ich es ja schon gut, dass wir mit einer Führung in die Pause gehen. Aber, und das war, finde ich, auch das 1-0 so ein Musterbeispiel für Galligkeit, Giftigkeit, Wachheit. Amanda leitet das Tor quasi mit dem Geistesblitz schneller zu sein, den Zweikampf zu gewinnen, ein. Und alles greift ineinander. Geiler Ball, Usun, geiler Abschluss, bam. Tempo, Konzentration, Kraft irgendwie. Und eigentlich im Prinzip genau das, was bei allen anderen Gegentoren dann was wir bei den Gegentorsituationen, das kündigt sich ja immer an, das passiert ja nicht einfach so, was wir dann nicht haben auf der anderen Seite. Also das war ja richtig Das sind ja nicht drei enge Zweikämpfe, die du nacheinander ganz knapp verlierst und dann spitzelt einer irgendwie den Ball gerade noch so über die Linie, sondern das sind ja im wahrsten Sinne einfache, rausgespielte Tore mit ein bisschen Pech beim dritten, so abgefälscht, ist natürlich dann passt zu so einem Tag, aber als wäre das dann einfach weg. Oder sehe ich das falsch?
Nee, also noch dazu, wir haben dann in der ersten Halbzeit Glück mit dem direkten Gegenzug. Wieder, ja, dass wir nach jedem Tor dann auch immer wieder Probleme hinten haben. Im Gegenzug dieser Pfostentreffer, kurz danach, glaube ich, war da noch dieses Thema, wo der Kauer dann schirmiert hat mit dem Ball. Aber eigentlich eine gute Parade macht, ja. Mit diesem Glück dann auch, gehst du dann in die Kabine, dann musst du doch denken, ja, guck mal, vielleicht läuft heute das Ruder mal in die andere Richtung, ja? Nein. Irgendwie. Dann, was machen wir beim 1-1? Wo steht Collins da? Wo steht Christensen? Und am Ende dann Chaibi nicht deckt oder sichert dann auch den Außenverteidiger nicht. Aber wieso stehen wir da an der Mittellinie und gehen drauf? Das war ein Abstoß von Hoffenheim. Ein Abstoß. Wenn man sich, ich habe mir das heute nochmal angeguckt. Das ist unglaublich, wie wir das als Mannschaft verteidigen. Und das mir fällt in den letzten Wochen immer das Wort ein, Kompaktheit, wie im Weidenfeller vom HR. Das existiert ja schon seit Monaten nicht mehr. Die Abstände zwischen Verteidigung und Angriffslinie ist ja kilometerweit auseinander. Ja, ich weiß noch, es gab früher mal, das beste Beispiel war der Ingolstadt, wo Asenhüttl dann, da standen teilweise 20 Meter auseinander, die zwei Linien, weil da so viel gestresst wurde und du gegenseitig halt dir so viel helfen kannst. Ah, das sieht einfach immer dazu. Ich glaube, Christensen versucht fast zu viel. Man müsste ihn fast erstmal gesundheitlich stoppen. Hat dann wieder dreimal auf die Nase bekommen, wo dann irgendwann auch für mich sagen muss, als Mediziner, das wird dann auch irgendwann gefährlich, wenn er dann noch ein paar Mal auf die Nase bekommt. Und dann, er wird ja nie sagen, hier, Trainer, ich kann nicht mehr. Ja, er ist einfach, wahrscheinlich ist er auch, die Sicht ist auf jeden Fall beeinträchtigt mit dieser Maske und aber auch sein Spiel an sich, ja. Es ist einfach schwer. Emanuel, was ist deine Meinung? Hat Santos beim 1-1 seine Anteile?
Ich würde sagen, leider ja, weil du als Torwart, das ist diese alte Wahrheit, ich will sie fast gar nicht wiederholen, weil ich sie selber nicht mehr hören kann, aber wenn du dann von der Linie gehst und rausgehst, dann musst du noch nicht mal den Ball haben, das finde ich sogar noch nicht mal das im Idealfall natürlich, aber du musst dann halt den Spieler mehr beschäftigen, mehr irritieren, mehr Körperkontakt, früher irgendwie in eine Aktion kommen, sodass der gar nicht mehr die Möglichkeit hat zu köpfen, beziehungsweise so gestört wird, dass der halt das nicht kontrollieren kann, was da passiert. Und da kommt Santos meiner Meinung nach zu spät. Es gibt halt so Philosophien, wie man ein Torwartspiel angeht, aber einig sind sich wahrscheinlich alle heutzutage, du willst nicht nur den spektakulären Reflexe-Keeper und sonst was haben, das brauchst du sowieso alles. Das ist auf so einem hohen Niveau wie Bundesliga dann eigentlich fast schon der Standard. Aber du willst die Chance erhöhen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine gefährliche Situation nicht zum Gegentor führt. Und Santos wählt da einen sehr offensiven, agierenden Weg. Deswegen geht er auch viel raus und spielt viel im 16er schon, also mit viel Licht und auch viel Schatten. Die Situation gegen Tottenham damals führt zum Elfmeter, er verletzt sich schwer. Da ist es halt schief gegangen, so als Beispielaktion. Und es ist aber natürlich auch oft sehr gut gegangen. Und ja, in der Aktion geht er meiner Meinung nach mit zu hohem Risiko raus, weil er sich nicht sicher sein kann, an den Ball zu kommen. Dann würde ich sagen, du hast ja auch ein bisschen Zeit, dich darauf vorzubereiten, auf die Flanke. Dann bleib lieber drin. So, jetzt weißt du vorher nicht, wohin der Spieler köpft. In dem Fall bin ich mir relativ sicher, dass Santos den Ball gehalten hätte, wenn er auf der Linie geblieben wäre, wenn dann der Kopfball auch so relativ mittig auf ihn gekommen wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist so vielleicht ein bisschen wie bei dem Fall Christensen. Du willst es unbedingt. Du willst es dann unbedingt irgendwie erzwingen und es besonders gut machen. Und wenn man Dinge ganz besonders gut machen will, macht man sie meistens nicht so ganz besonders gut, sondern verkrampft ein bisschen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Aber ja, auch da ist es gerade so eine Situation, wo ich sage, da hat Santos leider wieder Aktien an einem Gegentor.
Okay, ja, meine Idee wäre im Endeffekt da, natürlich aus der Stürmersituation reicht es einfach, wenn du dann einfach nur den Ball berührst. Dann ist er drin, weil das Tor ja dann danach frei ist. Ja.
Mhm.
Was mich irritiert, ist, wie er da rauskommt. Also meine Vorstellung wäre eigentlich gewesen, dass er seine Spannweite nutzt und sich groß macht, ja, und dann quasi die Arme nach oben streckt und ähnlich so wie so ein Handballtorwart sich groß aufbaut, ja.
Ja, ja.
Und somit noch eher diese Chance, diese Flanke verhindert. Aber er ist halt irgendwie so mit einer Hand da so komisch hingefühlt.
Ja.
Was die Chance jetzt nicht und auch so gesprungen, ja, also was er mit seiner Spannweite gar nicht immer machen muss, ja. Gefühlt springt er nicht höher, als er wäre, wenn er stehen bleibt.
Ja, ja. Ja, das ist eine 50-50-Situation. Wenn er die Hand dann vor dem Stürmer am Ball hat, dann passiert, weiß ich nicht was, aber zumindest dann auch dann wird der Ball ja unkontrolliert in die Mitte hüpfen, schätze ich jetzt mal. Dann hat er auch keine Ballkontrolle. Und wenn er das dann so machen würde, wie du es beschrieben hast, dann erhöht er die Chance, halt angeköpft zu werden. Tja, also er hat ja auch richtig gute Paraden gehabt im Spiel. Das will ich ja gar nicht jetzt ablegen oder abkleinreden. In der ersten Halbzeit hat er einmal fantastisch reagiert. Das ist, finde ich, auch eine seiner größten Stärken. Irgendwie Bälle aus einer kurzen Distanz, die dann so halb hochkommen, aber ganz scharf geschossen sind. Das ist echt fantastisch, da hat er in Tottenham, erinnere ich mich an eine Situation in Bochum letzte Saison. Also das sind, glaube ich, so seine Paradebälle. Aber ja, das bringt dir halt nichts, wenn du dann irgendwie wieder bei so einer Flanke so doof aussiehst. Und ja, das Pendant ist halt Cetera. Also ich habe hinterm Tor gesessen in Hamburg und da ist ja wirklich gefühlt gar kein Ball rausgegangen. Also das, so das komplette Gegenteil, mehr so auf Sicherheit. Irgendwie, ja, es passt irgendwie ins Gesamtbild, dass es weder mit dem einen noch mit dem anderen Torwart gerade wirklich rund läuft. Ja.
Ja, das gehört wahrscheinlich zur großen Gemengelage. Man sieht dann beim zweiten Tor, dann bleiben halt alle Abwehrspieler stehen. Also wenn man nichts macht, kann man auch nichts falsch machen. Ja, so blöd gesagt, denkt man dann fast. Aber wenn du dann halt, wenn alle wegbleiben, ja.
Ja.
Klar, wenn ein Tor einen Fehler macht, ist halt dann meistens ein Tor. 2-1 sind halt alle passiv. Wir waren sogar mit einem Mann Überzahl. Ich habe vorhin nochmal geschaut. Und dann stehst du da wieder so dilettantisch, ja?
Ja, auch diese, also ich, wie einfach dann die Flanke dann nochmal reinkommt. Weißt du, das ist so.
Ja.
Das ist so Alibi rauslaufen, nochmal sich hinstellen. Der ist doch noch voll weit weg vom Flankengeber. Wer ist es? Ist, glaube ich, Brown.
Ich glaube leider, ja.
Ja. Das ist so ein, ich laufe da jetzt mal hin, weil das habe ich so gelernt. Dann mache ich die Arme hinterm Rücken und dann, und in der Mitte gucken sich alle an. Chaibi guckt hinter sich so, ach, da ist noch Kabak, ach, jetzt ist er im Tor. Ja, scheiße, wo kommt der denn her? Also du kannst es wirklich greifen, wie verunsichert diese Mannschaft ist. Schleichend,
gefühlt lassen wir ja auch jede Halbfeldflanke oder dann sogar so nahe Flanken zu. Ja, das ist ja dann, das Spiel, dass Kabak ein guter Kopfballspieler ist, das ist ja jetzt auch keine Verwunderung oder ist ja kein, dass der mit nach vorne kommt bei jedem Standard, das wird das Team gewusst haben. Ja, also hoffe ich doch.
Und gegen Baku war es, also ja nicht nur gegen Baku, in all den anderen Spielen gibt es diese Situationen. Guck dir unser 1:0 gegen Hoffenheim an. Du bist vor dem Mann am Ball, du leitest dadurch was ein, alle sind wach, alle spielen in eine Richtung, irgendwie sind gallig, giftig und ein geiler, konsequenter Abschluss. Und so muss es gehen und so kannst du es machen. Und fast alle Gegentore, die wir gerade kriegen, sind so hier einen Meter zu spät, da gar nicht richtig dran, dann irgendwo im luftleeren Raum gestanden. Und dann, wenn ich noch einmal diese Steckpässe an die Grundlinie Querpass Tor sehe, also dann falle ich, glaube ich, von der Couch oder sonst wo runter. Das ist alles so Alibi wegen Verunsicherung.
Ja, und auch zu einfach. Einfach viel zu einfach.
Viel zu einfach, ja. Es wundert niemanden, dass wir so immer diese drei Gegentore fressen, weil wir es dem Gegner so einfach machen. Das sind ja auch alles Champions League und Bundesliga-Mannschaften, die können das auch ausnutzen. Auch Werder Bremen schafft das dann. Ja,
aber nur gegen uns.
Ja, ja, genau, natürlich nur gegen uns. Aber weil wir ja auch gerade, nur wir sind ja auch gerade die Schießbude der Liga und der Champions League. Das sind ja auch nur wir gerade. Also, ja. Dann weiß ich nicht, ob wir jetzt dafür einen Lösungsansatz finden. Ich glaube, das ist auch mit dem Punkt Trainer noch ein bisschen verbunden, den wir dann gleich nochmal ansprechen werden. Aber erzähl doch nochmal die Stimmung im Stadion von vorm Spiel bis nach Abpfiff. Wie hast du das wahrgenommen? Da gab es ja doch auch fast schon denkwürdige Szenen.
Ja, was krass war, ich glaube, in keinem Stadion der Welt ist schon mal ein Co-Trainer so lautstark begrüßt worden. Also Alex Meyer, Fußball, oh Gott, das geht dann immer noch. Ja. Also schön, vor dem Spiel war die Grundstimmung war eigentlich positiv und ja, das Stadion war auch laut und die erste Halbzeit hat ja auch dazu beigetragen, dass die Stimmung weiter gut war. Und aber wie die Mannschaft es schafft, diese Fans zu verlieren,
ja,
ist einfach unbeschreiblich. Also wenn man das schafft, diese treuen Fans, die jetzt sehr lange in die Stange gehalten haben, noch zu verärgern, da muss sich einfach jeder mal Gedanken machen. Und schlussendlich war es dann so, dass die Nordwestkurve komplett den Support eingestellt hat und auch die Fahnen eingerollt hat am Schluss demonstrativ, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit deinem Spieler macht. Ich hoffe es einfach. Wenn nicht, müssen wir ja über ganz andere Probleme reden, ja.
Und dann Pfiffe?
Kommen wir zum Unangenehmen. Was mir gar nicht gefällt, ist, wenn das Stadion still ist, alles gut. Wenn dann ein Spieler den Ball hat und vielleicht eine Aktion vertändelt oder so, dann zu pfeifen oder zu schimpfen oder so. Ich weiß nicht, ob das der Sache dienlich ist, ja. Also was soll dem Spieler, das Selbstbewusstsein haben die gerade nicht gerade auf dem Rucksack, wie soll das besser werden? Deswegen, dafür habe ich gar kein Verständnis. Nach dem Spiel feuerfrei. Ja, da müssen sie auch einfach mal, müssen die aber spüren, wie unzufrieden die Fans sind. Und was ja noch ein Punkt, wie im Vorgespräch von mir erwähnt, ich finde es dann immer lustig, wenn dann so Internetrolle jetzt irgendwie Fans bewerten wollen, die dann das Stadion früher verlassen oder selbst die Nordwestkurve kritisieren, die dann den Support einstellt. Du hast wahrscheinlich schön auf deiner Couch gesessen, bist seit 3 Jahren Fußballfan und ja. Jetzt läuft es halt mal nicht gut und dann willst du dann noch anderen Fans vorschreiben, was sie zu machen oder zu lassen haben. Ich komme ja gleich dazu. Viele aus der Nordwestkurve waren trotzdem dann auch in Baku. Unser einfacher Trip war 12 Stunden. Nur mal so. Also ich bin jetzt noch der kleinste Fan, der jetzt nicht jedes Spiel mitnimmt, aber wir haben Fans getroffen, die haben gesagt, vielleicht kann ich nächstes Jahr mal normalen Urlaub machen, weil sie den ganzen Urlaub verbaseln für die Eintracht. Also darüber sollte ich mal Gedanken machen.
Ja, Und ich finde, also eine Strecke waren 12 Stunden, ne? Also du warst 24 Stunden unterwegs, um das zu sehen. Und das, ja, ich finde, wie du eben schon gesagt hast, ist es der Sache zuträglich, wenn ich da pfeife oder im Internet meinen Frust rausschreibe. Irgendwie darf man einfach nicht vergessen, dass der Fußball ja nicht so funktioniert. Dann musst du halt wirklich einfach Bayern-Fan sein, wenn du einfach immer nur Erfolgserlebnisse haben willst und es nicht ertragen kannst, dass dein Verein durch eine schlechte Phase geht, dich richtig abfuckt, dass dich richtig ärgert, nervt und das über Wochen und Monate, dann, wenn du das nicht hast oder nicht bereit bist, irgendwie auszuhalten, dann solltest du besser irgendwie auch kein Fußballfan sein mit einer Frustrationstoleranz, die irgendwie bei Null liegt. Das geht nicht.
Nein, das Schlimme ist ja dann, wenn das so unreflektiert ist. Ja, das sind dann Leute, es gab ein Meme im Internet, da hat dann einer zu Ansgar Knauf ein GIF geschickt, wo dann ein Elefant mit einer Melone Fußball spielt. Was soll das? Dieser Typ, wenn ich den Ball wahrscheinlich halb hoch zuschmeiße, dann geht er einen Meter zur Seite, weil er wahrscheinlich den Ball noch nie berührt hat in seinem ganzen Leben. Ja? Der will dann Fußballprofis bewerten. Ja? Finde ich echt schwierig.
Ja, ich finde, das führt halt zu nichts. Genau, also das, ich finde, wir sind ja auch keine Fußballprofis und bewerten Fußballprofis. Und wir haben auch alle, wir beide haben auch lange Fußball gespielt, auf ganz anderem Niveau. aber man darf Spieler bewerten, man muss ja nicht selber Profi gewesen sein, um einen anderen Profi bewerten zu können, aber es bringt halt gar nichts, dann solche Memes zu kreieren oder einfach nur Leute in Kommentarspalten zu beleidigen und wie scheiße der ist und wie schlecht ist der eigentlich und so weiter. Also bleibt dann doch bitte sachlich in der Kommunikation und Punkt. Also bau deinen Frust doch nicht an einzelnen Menschen ab, die gerade sehr verunsichert ihrem Beruf nachgehen. Also es muss jetzt kein Mitleid haben, aber ich unterstelle trotzdem allen eigentlich, dass sie ihr Bestes tun wollen. Und ja, gerade klappt es nun mal nicht. Was aber, um jetzt mal einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont aufscheinen zu lassen, klappen könnte, ist das oder weiterhin klappt, sind ja auch, die ist ja die Tatsache, dass wir Tore schießen. Das ist ja nun mal so. Und dass wir mit Kalimuendo gerade einen Stürmer haben, der funktioniert, instant funktioniert und gleichzeitig uns gute Hoffnungen machen können auf Burkhardt und Ebnu Talib. Wie siehst du das?
Ja, vorne werden wir immer unsere Tore machen, diese, wie im Vorgespräch auch erwähnt, wenn alle drei Stürmer mal fit werden da vorne, dann werden wir da viel Spaß haben. Du musst irgendwann mal hinten es hinbekommen, defensiv zu stabilisieren. Vielleicht reicht das dann, wenn wir dann irgendwann nach einem 1-0 nachlegen und einem 2-0, dass eine andere Mannschaft dann bricht. Für mich brauchen wir trotzdem noch einen Innenverteidiger. Qualität würde da auf jeden Fall helfen. Oder beziehungsweise ein Sechser. Ich glaube, das Format, was wir bräuchten, das wird halt sehr schwer. Ich glaube, so eine Kante in der Innenverteidigung wird schon helfen. Ja, ich finde jetzt schon, wie gesagt, ich habe sehr oft über Amanda geschimpft. Ich fand aber, da gibt es eine aufstrebende Tendenz, auch wenn er dann das Eigentor, da wird er auch bei jedem, das wird dann auch bei jedem Notenschnitt dann wieder negativ für ihn behaftet. Ich finde, er hat viele Zweikämpfe gewonnen, gerade was in der Luft abgeht, die Dinger holt er. Aufbauspiel fand ich auch okay, nicht schlechter als die anderen. Vielleicht brauche ein paar Spiele. Und wir haben da schon eine leichte Verstärkung. Aber es sind halt auch immer so Strohhelme, wo man sich dran klammert. Ja,
ja klar, natürlich. Also das in Zeiten wie diesen, also festzuhalten ist, wir sind gerade nicht im Abstiegskampf. Die Mannschaft bringt ihr gesamtes Potenzial überhaupt nicht auf den Platz. Es gibt die Möglichkeit, durch den Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen. Wenn dieser Trainerwechsel funktioniert, glaube ich auch daran, dass es wie so eine Reset-Taste geben kann. Also ein Trainer, dem die Mannschaft folgt, der irgendwie Erfahrung hat. Wir haben eine Rückrunde vor uns ohne englische Wochen, mit Regeneration, mit viel Trainingsinhalten und keinem Reisestress außerhalb, also nur immer innerhalb von Deutschland, also keine Flüge nach Aserbaidschan und sonst wohin. Und das kann schon dazu führen, dass wir uns stabilisieren. Also das kann dazu führen. So, das möchte ich sagen. Es kann auch eine alles dazwischen geben und auch noch eine ganz rotzige, schlimme Saison werden. Aber es gibt schon diese berechtigten Gründe, finde ich, dass man auch wieder in die Spur findet. Also mittlerweile bin ich dann auch froh über den Trainerwechsel, weil man irgendwie auch sieht, dass jetzt so der eigene Eintracht Inner Circle, ich will da jetzt gar nicht unseren aktuellen Trainern irgendwie zu nahe treten, aber die sind halt jetzt irgendwie auch mittendrin schon gewesen und Eintrachtler und jetzt braucht es vielleicht einfach jemand ganz Neues, der dann jetzt dahin kommt. Punkt. Und du hast es auch erwähnt, die Verletzten kehren zurück. Das ist schon alles noch an einem Punkt, in dem, wie ich finde, man es drehen kann.
Und 5 Euro wieder Impuls von außen, ja.
Ja.
aber ja, wie du sagst, der neue Trainer eigentlich. Das Spiel, das ist eines der wenigen positiven Elemente. Das Spiel hilft dem neuen Trainer ja wahrscheinlich. Also, weil, was soll noch viel schlechter werden aktuell? Viel schlechter geht's aktuell nicht, ja. Also, du kannst als neuer Trainer fast nur gewinnen. Und genau, du musst es schaffen, bei der Mannschaft zu sagen, hier, wir starten hier komplett neu.
Ja.
Ah, jetzt geht's los. Jetzt beginnt die Saison.
Ja. Also, wir haben, genau, und dann schaut man wirklich, oh Gott, wieder diese Phrasen, aber über die kleinen Schritte, jedes Spiel und so weiter. Wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, fehlt mir die Fantasie dafür, wie wir, ja, also fehlt mir gerade echt die Fantasie, wie wir jetzt noch richtig weit nach oben kommen wollen. Es muss vielleicht dann in dieser Saison noch gar nicht mehr der Anspruch sein, aber zumindest der Saison eine neue Richtung geben und ja, eigentlich sind wir dann auch schon, weil wir es jetzt schon mehrfach besprochen haben, also unsere Hoffnungsschimmer haben wir ja schon genannt, also ich finde der neue Trainerimpuls und so weiter, keine englischen Wochen mehr, plus die Stürmer kommen zurück, das erhöht ja auch nochmal den Konkurrenzkampf und vielleicht auch so das Trainingsniveau und ja, der neue Trainer, wie soll der denn, wenn du dir einen backen könntest, wie würdest du den aussehen lassen? Was soll der mitbringen?
Ja, die Frage ist ja, ich glaube, über Namen zu diskutieren ist aktuell schwer, weil was ja auch ein positives Thema ist, da lässt sich Brüche so gar nicht in die Karten schauen. Gefühlt weiß keiner der Medien Bescheid, was passieren wird. Meine Idee wäre fast zu sagen, man holt jemanden, der mittelfristig nur helfen kann. Oder, also es gibt ja nur die zwei Varianten. Man sucht was mittelfristig Verbesserungen beschert oder was Langfristiges wieder. Was aber bedeuten würde, die Saison ist komplett, also die Saison schenkt man mehr oder weniger ab. Ilzer bei Hoffenheim kam ja, glaube ich, so nach dem 10. Spieltag letztes Jahr zu Hoffenheim.
Ja.
Ja, die sind dann, ich glaube, auf 15 gelandet und kurz vorm Abstieg.
Ja.
Aber jetzt fruchten seine Ideen auch mit dem Spielmaterial, was er halt haben will. Das ist dann die langfristige Lösung. Kann Eintracht Frankfurt sich mit diesem Umfeld eine langfristige Lösung erlauben?
Also wir haben hohen finanziellen Druck, denke ich. Und wenn du in diesen, also Geld durch internationalen Wettbewerb einzunehmen und wenn ja, also das ist so die Gretchenfrage. Lässt du das jetzt? Angenommen, du hättest zwei Kandidaten und weißt, der eine hat eigentlich immer sofort performt, wenn er irgendwo neu angefangen hat, auch während einer Saison. über kurz oder lang geht diesem Mann dann aber die Luft aus und der entwickelt nichts. Du kannst es aber vielleicht schaffen, mit ihm dich noch international zu qualifizieren und die Saison sehr gut zu bestreiten. Oder sagst du, wir haben dann einen krassen Aderlass im Sommer. Also wenn Frankfurt sich jetzt für gar nichts qualifiziert, dann ist der Verkaufsdruck, glaube ich, schon sehr hoch. Dann musst du da den Kader, du musst halt viel, viel, viel Geld einnehmen eigentlich und sagst dann, ja gut, dann greifen wir halt nächste Saison wieder an. Und hast dann vielleicht die Hoffnung darauf langfristig, dass es klappt. Ich meine, wenn man ehrlich ist, bei Ilza stand das jetzt auch nicht geschrieben, dass der in diesem Chaos-Club dann die irgendwie gut durch die Sommerpause führt und jetzt so erfolgreich trainiert. Weißt du, was ich meine? Also das kannst die Hoffnung hast du zwar, aber du kannst es ja auch nicht wissen.
Also so sehr das große Eintracht-Umfeld uns trägt in guten Zeiten, so schwierig macht es es in schlechten Zeiten. Weil die Unruhe halt in Freiburg, hörst du was, dass in Freiburg schlechte Stimmung ist? Nee, gefühlt spielen die zwei Plätze vor uns und Matanovic wird Torschützenkönig. Ja, eigentlich brauchen wir diesen internationalen Wettbewerb, um auch erstens um Spieler halten zu können, weil die dann keinen Bock haben, wenn sie nicht international spielen. Außer du bezahlst sie halt weiter gut. Und ja, was auch noch zum Tragen kommt, ist, sollten wir Spieler verkaufen wollen und wir sind nicht international vorbei, senkt das auch diesen Verkaufswert, ja?
Ja.
Also du kaufst dann Spieler nicht von einem Club, der international spielt, sondern von irgendeinem random Club aus der Bundesliga.
Ja.
Wo der Spieler auch noch Argumente hat, dann nicht mehr da spielen zu wollen. Und der Berater.
Das ist, ja, also es ist jetzt maximal viel Druck auf dem Kessel.
Ich habe noch wir lassen das vielleicht bei den Namen. Ich habe noch eine Frage an dich. Was hältst du davon? Brauchen wir jemanden, der sprachlich im deutschen Niveau unterwegs ist oder reicht nur Englisch?
Oh.
Oder wird das überbewertet?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe als mahnendes Beispiel, fällt mir sofort ein, dieser, wie hieß der, Vitor Pereira oder so, der Trainer, der mit 60 München in die dritte Liga abgestiegen ist und während der Saison übernommen hatte und die Champions-League-Qualifikation aber damals sogar noch als Portugiese, glaube ich, mit Benfica Lissabon oder so gespielt hat. Also du bist ein Trainer von Benfica Lissabon, du scheiterst irgendwie ganz knapp an der Champions-League-Quali oder so, verlierst deinen Job, gehst dann zu 60 München und bist eigentlich einer mit so einer ganz krassen Kragenweite und so, kommst dann dahin, sprichst nur Englisch und irgendwie hat es ja dann offenbar gar nicht funktioniert und die Mannschaft steigt ab. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es einen Trainer gibt, der so gut sprachlich aufgestellt ist wie Dino Topmöller, aber einfach mehr Charisma hat und mitreißender ist als wahrscheinlich die Persönlichkeit von Dino Topmöller. Wenn ich mir backen könnte. Wenn du mich vor die Wahl stellen würdest, Sprache oder Charisma, dann würde ich sagen Charisma. So, dann kriegen die Spieler selbst wenn er jetzt kein Deutsch könnte, dann kriegen die Leute das schon mit, ob der dir was Geiles vermittelt, ob der dich mitreißt oder nicht in der Kabine.
Ja.
Und du? Wie siehst du das?
Ja, ich denke, ganz zu unterschätzen ist das nicht. Nordische Staaten in Europa haben meistens dann doch leichte deutsche Inhalte drin, ne?
Ja.
Aber klar, ich glaube, wenn er ein sehr gutes Englisch spricht, dann kann das reichen. Aber diese Frage habe ich mir halt auch gestellt. Ja.
Also, Dann schauen wir, du hast ja, als wir uns über den Trainer unterhalten haben, im Vorgespräch gesagt, dass es ein bisschen, also dass es schwierig ist, irgendwie das jetzt so zu deuten, mit dass es so ruhig ist. Also dass es dann in deiner Meinung nach dann eher gegen Marco Rose spricht, weil warum dauert das dann noch so lange? Und dass halt irgendwie so gar nichts, also was ich immer gut finde, es dringt nichts nach außen. Das ist ja schon mal irgendwie gut, aber wenn es Rose hätte werden sollen, wollen, dann wäre das jetzt eigentlich schon unter Dach und Fach, ne? So habe ich dich richtig verstanden. Ja. Also glaubst du eher, es wird vielleicht eine Trainersache oder ein Trainer, den man nicht so auf dem Schirm hat, also nicht das Offensichtliche?
Ich gehe mittlerweile davon aus. Was zum Beispiel gegen Pessin auch spricht, ist, dass er jetzt aktuell noch einen Ex-Spieler verpflichtet hat. Das kann ich mir dann auch nicht vorstellen.
Ja.
Also es bleibt spannend, denke ich.
Es bleibt spannend. Ich hoffe nur eins, und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber dass wir keinen jungen, aufstrebenden Trainer verpflichten, der jetzt so ein bisschen in der zweiten Reihe war, wie bis dahin dann irgendwie Dino Toppmöller. Also ich würde mir jetzt schon einen Trainer wünschen, der nachgewiesen hat, dass er Mannschaften erfolgreich trainiert und der halt auch schon einfach viel Erfahrung hat. Ja, viel Erfahrung hat.
Ja, und Ausstrahlung. Oder, ja, genau. Also ich finde, entweder muss er erfolgreich schon trainiert haben oder er muss so einen starken Charakter haben, wie es, ähnlich eines Company oder so, eine, der vielleicht als Spieler eine hohe Expertise hatte oder viel rumgekommen ist und das dann weitergeben kann. Ja,
ja, absolut. Ja, dann haben wir es doch, Markus. Dann hör doch einmal eben rein, dann weißt du, wie es läuft. Und jetzt haben wir doch ganz schön viel schon besprochen, aber es gab halt auch einfach viel zu besprechen. Aber wir lassen euch jetzt noch nicht aus der Folge, ohne dass Matthias einmal seinen Reisebericht zu Aserbaidschan, finde ich, zum Besten gibt, weil ich finde es wirklich, wirklich beeindruckend und wahnsinnig toll, dass du so eine Reise machst, die viel Zeit in Anspruch nimmt, sicherlich auch einiges kostet und auch jetzt gerichtet an alle Eventfans, unabhängig davon startest, wie die sportliche Situation ist, also dass die Chancen aufs Weiterkommen schon vor dem Spiel gering waren. Steht ja außer Frage, aber dass du diese Reise einfach trotzdem angetreten bist. Erzähl mal, wie ging es los? Wann hast du die Haustür zugemacht, um zu sagen, so jetzt beginnt der Baku-Trip?
Fangen wir so an. Ja, ich glaube, es war gefühlt so 8:30, 9 bin ich von zu Hause Richtung Köln-Bonn, weil Köln-Bonn kein Nachtflugverbot hat und wir sind dann 10:50 gestartet mit dem Flieger und dann Richtung Istanbul, hatten dann in Istanbul ich glaube 4 Stunden Aufenthalt, haben dann da irgendwie auf Bänken gepennt und haben so ein bisschen Schlaf bekommen, im Flieger dann halt auch immer so ein bisschen gedöst.
Wie lange bist du geflogen von Köln nach Istanbul?
Ich habe es auch alles verdrängt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das waren so 3,5. Ich glaube, Rückzugs waren es dann nochmal länger wegen Gegenwind und so weiter. Und dadurch verdrängt man das Ganze auch, ja. Und dann, wir sind dann, glaube ich, Ortszeit so etwa 12 rum in Baku gewesen beim Hotel. Also erstmal, was dann krass war, die Sonne schien und wir sind dann vom Flughafen Richtung Stadt gefahren. Also was direkt auffiel, ist, wie sauber diese Stadt ist, wie der Taxifahrer, wie freundlich der uns entgegenkam. Und wir konnten es auch nicht lassen. Er war dann im Englisch dann auch mächtig und wir konnten ihn dann auch zumindest ein bisschen hessisch beibringen und das Wort Gude wird er wahrscheinlich nie vergessen. Münchner Fans, die dann mal dahin reisen, die werden sich dann wundern, wenn er die mit Gude begrüßt.
Sehr gut.
Nein, wir hatten schon, wie gesagt, sehr tolle Stadt, einfach tolle Menschen. Wir waren abends regional essen. Die waren so gar nicht aufs Trinkgeld aus, sondern so herzlich fröhlich, haben über den Fußball dann gesprochen und haben gefragt, wo wir herkommen. Und es war einfach echt ein tolles Erlebnis, was auch die Erwartungen waren vorher bei mir, ehrlich gesagt, ja, Aserbaidschan, keine Ahnung, wo ich da hinfahre. Tolles Hotel. Wir haben für 50 Euro ein Doppelzimmer gehabt mit einem super Buffet. Der Kellner kam an und hat uns direkt noch gefragt, wie wir das Omelette haben wollen. Und einfach toll. Ja. Stadionerlebnis auch, ein geiler Groundpunkt, muss ich sagen. Kommt dann zum Stadion und es stehen da schon die Militärfahrzeuge, teilweise auch ganz gut bewaffnet. Und aber dann ganz locker beim Einlass hat dann sogar die Armee kontrolliert und der hat dann nur gefragt, ob man Raucher ist. Also ich gehe davon aus, dass man kein Feuerzeug dabei hat, um es zu werfen. Wobei man müsste schon gut werfen können, weil es ist ja noch eine Laufbahn in dem Stadion.
Ja.
Und dann drinnen auch alles sehr angenehm eigentlich, aber dann gab es dann eine Abstufung zwischen, es gab dann Ordner, es gab dann Polizisten und dann gab es dann nochmal Soldaten. Die Soldaten haben dann auch während dem Spiel den kompletten Umlauf dann im 2 Meter Abstand bewacht und die hatten ihren Beruf auch ernst genommen. Da gab es keinen Blick nach hinten aufs Spielfeld. Und was auch noch, was interessant war, war auch, ein aserbaidschanischer Fan ist dann auf die Sitze gestiegen, dann kam direkt ein Ordner und hat gemeint, Entschuldigung, machst du den Sitz bitte sauber? Und es war keine Frage. Also der hat es auch direkt gemacht. Und wir waren auch so im gemischten Block und auch total überraschend. Neben mir waren Männer, die könnten mein Vater gewesen sein, die auch dann diese Reise angetreten haben. Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht einen Direktflug gemacht haben oder so, aber trotzdem erstaunlich. Und das geht bis ins hohe Alter, diese Treue der Eintracht-Fans, was halt auch echt mega geil ist. Ne?
Fantastisch. Das freut, das ist echt schön zu hören, ja.
Und dann, wir konnten auch bei den Toren jubeln, das haben sie uns auch gegeben. Wir haben es natürlich nicht übertrieben. Wir sind auch inkognito erstmal ins Stadion, aber nachher hat man gesehen, man kann zumindest schon mal den Schal blitzen lassen, ne?
Wie viele waren denn ungefähr da? Wie viele Frankfurt-Fans?
Ja, Carsten Schellhorn hat, glaube ich, von 500 so gesprochen, die da, wo gerechnet wird oder gerechnet wurde. Ich glaube, es waren allein 200, haben sich VIP-Karten wohl geholt in dem VIP-Bereich. Und dann gab es noch einen großen Mob von der aktiven Fanszene. Also ich denke, wir kommen eher an das Doppelte. Vielleicht knapp drunter, aber 500 waren es nicht. Es wurden dann immer mehr, die dann aufgetaucht sind. Und dann auch in der Stadt dann auch. Wir waren danach noch, wir mussten dann natürlich einen Absacker trinken, waren noch im Irish Pub und haben da auch das Erste, was uns ein Typ dann berichtet hat, meint so, ja, geil, wie sauber diese Stadt hier ist. Ja, also das war so eine erste Ansprache zu uns, ja. Und was auch noch lustig war, ist, er hat uns dann auch angeguckt, ich weiß nicht, ob ich das eben schon erwähnt habe, hat gemeint, endlich vielleicht, alles läuft schlecht, aber vielleicht kann ich nächstes Jahr einfach mal normalen Urlaub machen.
Ja, hast du ihm erwähnt, ja. Also eigentlich würde ich es ihm ja wünschen, dass es nicht so ist, weil dann haben wir uns ja dann doch nochmal qualifiziert, aber ja gut, das bleibt dann erstmal abzuwarten und das große Mysterium dieser Saison, wohin die Reise noch gehen wird. Zeit genug ist ja.
Achso, was ich noch erwähnen wollte, das ist vielleicht sehr romantisch, aber ich habe auch Leute, die mit Fußball gar nichts am Hut haben, habe ich erklärt, ich war mit meinem Cousin, der mein kleiner Bruder eigentlich ist, unterwegs und ich habe zum anderen Leuten gesagt, wir könnten auch einfach 2 Tage angeln gehen. Es geht dann nicht nur um den Fußball, wir erleben was, wir leben eine andere Kultur. Wir haben eine Zweisamkeit, wo wir da verbringen. Fußball ist einfach mehr als nur dieses Spiel. Ja, das vergessen halt auch manche Leute und
das ist ja eigentlich das Schönste, was du so sagen kannst über eine Auswärtsreise, ne? Warum man das halt macht. Dass halt viel, viel mehr dran hängt als nur 90 Minuten Fußball. Und wenn man dann so positive Erlebnisse hat wie du, dann bleiben die ja und sind stärker als die Eindrücke von dem Spiel, was dann ja jetzt in dem Fall eine Nebenrolle einnimmt. Ja, also ich find's mega, kann dir nur nochmal meinen Respekt zollen und gratulieren, dass du so eine Auswärtsreise mitgemacht hast und find's auch fantastisch, dass ungefähr 1000 weitere Fans sich auf den weiten Weg gemacht haben, Freizeit und Geld geopfert haben, um einfach vor Ort sein zu können. Ja, das ist halt Gott sei Dank auch ein großer Teil des Fußballs. Punkt. So. Und ich glaube, dann können wir heute für heute den Deckel drauf machen, oder? Eine etwas längere Folge als sonst.
Wir sind langsam rausgeklitten aus den Emotionen, genau.
Ja, ja. Und ja, nee, dann vielleicht nochmal. Ja?
Wir können den Deckel drauf machen, denke ich, oder was hast du noch gehabt?
Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie deine Prognose ist zum Thema Leverkusen.
Im besten Fall ist der neue Trainer da und wir beginnen die Saison.
Und gewinnen! Einfach gewinnen! Einfach genau. Gewinnen! Leverkusen hat sich ja immerhin schwer getan gegen Bremen 1-0. Da hört man es auch schon. Ich habe ja auch ein paar Leverkusen-Freunde. Die gibt es tatsächlich, die sich auch intensiv damit befassen. Die haben auch Ahnung. Da ist rumorte ist eigentlich vor dem Bremen-Spiel schon auch ein bisschen. Und ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen, aber nur das Ergebnis. Und man ist natürlich damit erstmal zufrieden. Aber es knarzt und knirscht auch in Leverkusen noch ein bisschen. Vielleicht können wir uns das zunutze machen und vielleicht war das am Samstag gegen Hoffenheim ja irgendwie auch so eine Art reinigendes Gewitter zwischen Mannschaft und Fans und wir haben heute Montag und starten dann am Samstag mit einem neuen Trainer. Das wäre eigentlich, wie du es schon gesagt hast, nochmal neu in die Saison. Gut.
Das kann
in
diesem Sinne machen. Ja.
Ja, ich dachte erst, die Überschrift könnte sein Folgentitel Dreierlei vom Gegentor, in Anlehnung an so Speisekarten, aber das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen ausgelutscht, weil wir haben das ja jetzt schon, wir haben ja eigentlich das Fünferlei vom Dreierlei Gegentor. Das muss jetzt mal aufhören. Gut, wir werden noch einen schönen Folgentitel finden, auf jeden Fall.
Und auf jeden Fall.
Ja, sagen tschüss, vielen Dank, dass ihr uns gewogen seid, zuhört, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ja, wir hören uns dann nach dem Leverkusen-Spiel wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.
Macht gut, ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.